egal welchen Menschen du siehst, dann musst du dich fragen, bist du jeden Schritt in seinen Schuhen gegangen oder nicht? Und bist du nicht? Und du weißt nicht, was passiert ist. Von daher halte dich zurück mit dem, wie du urteilst.
Stimmen aus dem Off. Unerhörte Geschichten von Hoffnung, Krisen, Süchten.
Ich würde gerne etwas mehr über dich erfahren und würde gerne gleich starten mit der ersten Frage, welchen Weg du eigentlich bisher in deinem Leben gegangen bist, um heute hier zu sitzen?
Ja, also ich muss sagen, das ist eine relativ unspezifische Frage, so welchen Weg ich gegangen bin, um heute hier zu sitzen. Also ja, in dem Sinne, ne, aufgrund der Sucht könnte man, ne, aufgrund von zwei Eckpunkten annehmen, ich könnte auch nicht hier sitzen, weil ich eine Überdosis überlebt habe. So, das ist ein Punkt, der auf jeden Fall, wenn ich die Frage lese, wo ich dran denke, so welchen Weg ich gegangen bin, um heute hier zu sitzen, dieses Gespräch würde es nicht geben, wenn ja, ich nach dem Abbruch meiner Therapie 2018...
Ah, darf ich kurz einhaken? Ja. Eigentlich, genau, das ist auch eine Frage, die wir gleich noch stellen möchten.
Okay.
Geht um Höhen und Tiefen. Vielleicht...
so das Allgemeine...
Ja, eigentlich geht es in dieser Frage darum, ja, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du so alt geworden, wie du jetzt bist, wie bist du aufgewachsen, hast du Geschwister, so
okay, verstehe. Also... Ich komme eigentlich aus Rothenburg, gebürtig, Rothenburg-Wümme. So. Weil das ist zwischen Bremen und Hamburg. Wer mit dem Metronom mal nach Hamburg gefahren ist, weiß, wo das ungefähr ist. Ja, und hatte eigentlich im Prinzip, wenn man das so sagen will, eine total behütete Kindheit. So. Ein Haus in der Vorstadt mit 23.000 Einwohnern, wo nicht so wirklich viel los ist. Und bis zu meinem 14. Lebensjahr war eigentlich... nichts, was irgendwie jetzt erwähnenswert wäre, das war eigentlich eine Kindheit so, wie man sie kennt, eigentlich relativ normal. Ja, und mit 14 Jahren kamen dann halt irgendwelche Probierphasen auf, wo ich auch in Kontakt mit Drogen gekommen bin. Und wie ich jetzt heute hierher gekommen bin, das hatte auch ein paar Umwege. Es hat dann irgendwann, ne, durch die Anfänge mit Substanzkonsum, die noch nicht wirklich zu den Harddrogen zählen, eher, ne, mit dem Kiffen fängt es an, wie bei den meisten. Aber zu Hause hat es halt nicht funktioniert, weil mein Vater ist Polizeibeamter und ja, mit 14, 15 dann am Kiffen jeden Tag. Das sorgt natürlich für Reibungspunkte und irgendwann bin ich dann ausgezogen. Wahrscheinlich nicht die beste Wahl getroffen, dann zu meinem Dealer zu ziehen und da auf der Couch zu pennen. Aber in dem Moment war das halt der Ausbruch aus der, ja, ne, wir haben ein Haus, kleine Vorstadt, Flucht und ein bisschen Rebellion noch mit dabei, so das Übliche, was in der Pubertät halt so läuft. Also das war auch, ja, bis zu dem Punkt eigentlich nicht wirklich problematisch. Ich habe eine Clique gehabt mit Freunden, alles hat so seinen normalen Gang gegangen, so, ne, wie man mit 14, 15, 16 sich entwickelt. Man geht mal feiern, man trinkt mal über den Durst, man weiß, wie es ist, ne, wenn man mal... ne, wenn man hinter der Disco, ne, auf dem Parkplatz zwischen den Autos kotzt und so, ne, das hat jeder mal durchgemacht mit 15, 16. Aber irgendwann war es für mich so, dass Alkohol nicht wirklich die... es hat immer so diesen Krawalleffekt bei mir gehabt, das ist bis heute so, deswegen trinke ich eigentlich nie mehr als ein paar Bier. Weil wenn Hartalkohol im Spiel ist, dann artet das Ding aus und deswegen bin ich halt mehr zum Kiffer geworden mit 15, 16 und dann auch wirklich konsequent jeden Tag. Und nach dem Ausbruch zu Hause, wo es dann nicht mehr funktioniert hat, bin ich dann halt zum Couchsurfen bei meinem Dealer angetanzt. Und das war natürlich von heute aus betrachtet eine falsche Entscheidung, will ich nicht sagen, weil es ist alles so gekommen, wie es ist, sonst wäre ich nicht der ich bin, aber ist natürlich klar, man sitzt an der Quelle und wo jemand Gras verkauft, sind auch chemische Drogen irgendwann nicht mehr weit, wenn man feiern geht, dann kommt man zum Speed, zum MDMA. Und an meinem 18. Geburtstag hat er gesagt, so, jetzt bist du Mann, jetzt kommt das Koks, hat das auf den Tisch gepackt, ne, so eine Dinge halt. dass, also ich wollte das alles und ich war auch, ne, mehr Initiator davon und habe auch Vollgas gegeben. Ich will da echt nicht die Schuld auf irgendwen abwälzen. Das war immer mein freier Wille so und ich habe zugelangt. Natürlich, rückblickend betrachtet, wenn ich es gewusst hätte, wie es heute weiß, hätte ich auch ein paar Sachen anders gemacht, aber ne, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, das ist halt das Problem.
Hast du, ja, cool, du hast quasi auch schon die zweite Frage, die ich gehabt hätte, in Teilen beantwortet, wie du die Zeit erlebt hast, als du angefangen hast, Drogen zu nehmen. Ja, daran anschließt sich die Frage, wann oder woran hast du gemerkt, dass dein Konsum bedenklich wurde? Oder hast du es überhaupt bemerkt? Oder du sagst, wenn du heute zurückblickst, hast du gerade gesagt, ist dir das erst später aufgefallen oder auch zu der Zeit schon?
Ja, das ist folgendermaßen gewesen. So, ich habe dann nur die Zeit halt bei meinem damaligen... Ich habe ihn als Freund gesehen. Im Nachhinein würde ich eher... Also ich kann es nicht genau sagen, ich... habe ihn als Freund gesehen, er mich wahrscheinlich nicht. Ne? Er ist ein Dealer gewesen, aber das ist eine andere Geschichte, die spielt in einer anderen Liga. Aber die Clique von vorher, mit denen ich nur am Kiffen war, die haben das schon kritisch beäugt, ne? Dass der ist fünf, sechs Jahre älter und was geht denn da ab, wenn er immer bei dem chillt, war so der Gedanke. Und die haben sich natürlich Sorgen gemacht, weil Kollegen von mir, ne? Wir kennen uns seit 9, 10 Jahre alt waren und gebolzt haben auf dem Spielplatz und dann immer, ne, locker gekifft jeden Tag und dann war ich auf einmal mehr immer, ne, in dieser Wohnung mit dem Dealer zusammen und ja, wo ich gemerkt habe, dass es irgendwo, also nicht für mich wirklich ein Problem war, sondern eher, dass die Clique dann halt mit meiner Mutter gesprochen hat, die sich auch Sorgen gemacht hat, der ist nicht mehr zu Hause, was macht der, was geht da vor, ne? Das war die Frage, die sich halt alle gestellt haben und ja, der Ruf in der Kleinstadt mit 23.000 Einwohnern, gerade wenn der Vater Polizist ist, ist natürlich klar. Einschlägig bekannte Leute, mit denen verkehrt wird etc., kam halt gar nicht gut an. Und für mich persönlich gemerkt habe ich das, wenn teilweise dann so ein Wochenende durchgerockt wurde mit MDMA und Speed, irgendwann ist dein Serotoninzentrum halt ausgelutscht und du fühlst dich hundeelend. Ja, jeder, der es mal gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und da kommen dann immer Zweifel auf in dem Moment. Man ist halt ja, wie eine kurze Depression. Aber ja, sobald wieder Freitag war, ging es dann wieder los. Und das war halt so ein Party-Teufelskreis. Und ich kann mich gut erinnern, das war 2012, wenn wir kommen zu Höhen und Tiefen und was geholfen hat. Also 2012 war ein Festivaljahr. Ich sah vom Arm her aus wie Wolfgang Petri. Man sieht es hier, ich habe zwei Festivalbänder noch dran als Erinnerung, aber da hatte ich 7, 8 Festivals. Wir sind nur von Festival zu Festival gefahren, Mittwoch zu Hause, einmal die Wäsche gewaschen, das Zelt ausgeklopft und dann wieder los Mittwoch zum nächsten Festival. Und das war halt Goa Psytrance. Und wie da konsumiert wird, würde ausarten, das zu erklären, aber alle konsumieren einfach so viel wie geht, von allem querbeet, außer Heroin. Es ist wirklich so auf Goa-Partys. Okay. Selten, ich habe es erst später dann erlebt, Leute, die mal Opium geraucht haben, aber sehr, sehr selten. So die später auftretenden problematischen Substanzen waren dort noch nicht vorhanden, aber es artete immer mehr aus. Ich war noch relativ jung, ich war 17 Jahre alt und unterwegs mit 25, 26-Jährigen auf den Festivals, auch noch viel ältere. Und wenn dann aufgestreut wird und gelegt wird und man denkt, ey, man muss da mithalten mit den Älteren, dann hat das schon teilweise gescheppert, ne? Dass man irgendwie wusste, jetzt nach 3 Tagen wach und 10 Nasen und noch 5 Köpfe geraucht und dann noch ein Teil hinterher und ein bisschen Keder zum, ne? Dann ist irgendwann ein Ende Gelände. So, das war einfach querbeet alles durch und dass das Spuren hinterlässt, ist ja irgendwie nicht fraglich, ne? Das ist Nach dem Sommer zum Beispiel 2012, nach dem letzten Festival, war einfach, ja, es ist diese Depression, die man hat, wenn man einmal einen Teil wirft und es ist ein Tag, aber du ziehst das einen Sommer durch und dann hält das auch länger. Diese Depression verfestigt sich und du bist irgendwann daran gewöhnt, dass du dein Glückszentrum nur durch Knopfdruck bedienst, durch Zufuhr von Substanzen und das hat dann dafür, also ne, auch dafür gesorgt, dass das irgendwann sich verfestigt hat und diese Depression, wo ich dachte, ah, das geht nach 2-3 Tagen wieder weg, sich irgendwie länger gehalten hat. Und dann war der Sommer vorbei und da ging auch nicht mehr viel so. Und dann, was mir geholfen hat, da muss ich sagen, das war meine erste Freundin dann, meine erste feste Freundin. Die kannte ich schon von vorher so, ne, mit der lief schon was etc. vorher. Ne, das war 2009, wo ich 14, 15 war. Das war meine erste, ne, mit der ich so rumhantiert habe. Dann später, ich war einfach in dem Konsummuster, wo ich festgesteckt habe, nicht bereit für eine Beziehung. Aber nach dem harten Sommer, wo ich abgestürzt bin, habe mich dann so im Februar 2013, Februar, März die Beziehung aufgefangen. Und ich bin halt auch losgekommen von dem besagten Dealer, wo ich vorher verkehrt habe. Und ich war noch ab und zu da und so und wir haben auch irgendwie Kontakt gehabt, aber ich war mit meiner Freundin beschäftigt so und das war auch gut, den Winter über. Und dann kam der Sommer wieder und irgendwie, ich habe zwar dann noch Drogen verkauft, um Geld zu kriegen, weil irgendwie lässt einen die Szene nicht los, das klebt irgendwie an dir. So, du kennst die Leute und du siehst irgendwie, ach, du willst ja auch irgendwie Geld haben und bla bla bla, dann hat man immer noch so ein, hängt man mit ein bisschen so einem Faden noch an der Szene und das zieht sich halt auch irgendwie durchgehend, ja. Und wenn ich auf die nächste Frage schaue, wo ich im Leben stehe und was mich gerade beschäftigt, dann sind die Geschichten, von denen ich gerade erzählt habe, eher, ja, sind ältere Geschichten, aber ich muss schon sagen, dass mich eigentlich immer Frauen davor bewahrt haben, wirklich extrem mich selbst zu verlieren. Das hat immer gut geholfen.
Beziehungen zu Frauen?
Ja.
Ja.
Und das waren drei insgesamt, drei Feste. Eine über 2,5 Jahre, auch mit Zusammenwohnen und so weiter. Und das hat schon Halt gegeben und dafür gesorgt, dass man irgendwo nicht so unkontrolliert nur den Konsum im Blick hat, sondern man auch wusste, dass es noch was anderes gibt, was wichtig ist. So.
Und das beschäftigt dich jetzt auch gerade?
So. Nee, das ist natürlich, ja doch schon, also das Wissen darüber, dass das natürlich immer eine Hilfe war im Rückblick, könnte man so sehen, dass das auch nicht schaden würde, so Freundin zu haben, aber momentan ist ja durch Corona das Kennenlernen ein bisschen eingeschränkt, aber das Thema Corona klammer ich mal groß aus, weil da hat man genug drüber gehört und das will auch keiner mehr hören. Aber es ist halt so, aber klar, das würde natürlich helfen, das hilft immer. Allgemein Beziehungen, ob es Freunde sind, ob es eine Freundin ist, irgendwie auch jemanden, wenn es nicht gerade jemand ist, der extrem konsumiert, der auch einem so ein bisschen spiegelt, wie man selber unterwegs ist, dass man selber ein bisschen wieder sich bremst und sieht, ey, denn so ist das eigentlich normal und nicht, Montag, Dienstag schon Speed zu ziehen und in den Tag reinzulegen, das geht halt irgendwie nicht.
Ja, Beziehung kann ja auch Halt geben, das ist ja Idealfall so, das stimmt schon. Gibt es außerhalb von diesem Wunsch nach Zweisamkeit, nach Beziehung, gibt es da was, was dich gerade im Leben beschäftigt?
Naja, also gerade ist es nicht so unbedingt der Wunsch nach Zweisamkeit. Es ist halt ja ganz, ganz direkt einfach eine klare Linie reinzukriegen in mein Leben. Ich habe seit 2018 habe ich eine Therapie abgebrochen und die schon erwähnte Überdosis gehabt. Und ne, seitdem habe ich mich runtergearbeitet von einer sehr hohen Dosis Polamidon, 25 Milliliter. Bin ich auf Buprenorphin gewechselt, sprich Subutex, und habe dort eine Behandlung bekommen. Erst über 8 Wochen Wochenspritze, immer mit UK abgeben, dass ich keinen Beikonsum habe, und dann eine monatliche Spritze. Das läuft jetzt seit 8 Monaten und das hat mir unglaublich viel Stabilität gegeben und auch die Möglichkeit, mich von der Szene zu entfernen, weil ich einfach nicht mehr jeden Tag im Zug sitze und zu denselben Zeiten dieselben Leute sehe, die nichts gegen die Leute, alle korrekt so, aber immer noch, wenn man mit denen hängt, kommt mal das Angebot, ey, hast du Bock, so und so, ne, das läuft dann immer in eine Richtung. Und da war ich ziemlich froh, dass ich dann, ne, für einen Monat bedient war und mich meinem Leben widmen konnte. Und auch der Kontakt mit meinem Sozialarbeiter, das ist halt, was ich noch also als Tipp immer sagen kann, das hat auf der letzten Therapie eine Pflegerin auf der Akutstation, gerade wo ich den totalen Entzug hatte, zu mir gesagt, sie sagt, Du musst aktiv nach Hilfe suchen. Es kommt keiner mit der goldenen Lösung und legt sie dir vor die Füße und schenkt dir irgendwas. Du musst aktiv Hilfe suchen, Angebote annehmen und gucken, was für dich funktioniert. Und es funktioniert halt nicht für jeden das Gleiche. Wenn ich sehe, bei dem funktioniert das und der ist mit seinem Substitut glücklich und kann so leben, dann ist das eine Sache. Aber ich muss gucken, was für mich funktioniert. Und für mich ja, hat das Absetzen von Polamidon und diese dämpfende Wirkung, dass man um ja, 13, 14 Uhr, wenn man von der Substitution kommt, schon wieder den Kopf aufs Kissen legen könnte, so, weil man einfach ne, so gedämpft ist und zunächst mehr zu gebrauchen ist. Und die Gespräche mit dem Sozialarbeiter haben halt dafür gesorgt, dass immer wieder auch eine Perspektive erarbeitet wurde, dass gefragt wurde, so, wo soll das hingehen? Und ja, momentan ist eine Langzeittherapie genehmigt von der Rentenversicherung. Ich habe einen Termin, der ja Corona-bedingt, weil die ja auch ihre Vorgaben haben, ich muss es schon wieder erwähnen, scheiß Corona, naja, aber die dürfen nicht voll belegen, deswegen wurde der Termin ein bisschen nach hinten verlegt, was mir aber ganz gut passt, weil ich zusätzlich zu dem Buprenorphin noch ein Problem habe mit Benzodiazepinen und die werden ambulant über genau die Zeit bis zum Therapietermin abdosiert und einen Monat vorher gibt es dann, wird das Buprenorphin rausgenommen. Es ist beantragt mit substitutgestützte Therapie und eventuell aufgrund von der Geschichte, dass ich beim letzten Mal fast ja, den Klappmann gemacht hätte.
Also es ist ein Rückfall während deiner Therapie dort.
Genau, also der Kollege, der dabei war, sagt, das war Champions League Finale nach 90. Minute Nachspielzeit, kurz vor Abpfiff. Also da war, der kommt aus Frankfurt, ist schon 38 und hat Überdosen gesehen, noch und nöcher.
Ja.
Der meinte, das war echt ein Ding. Das war kurz vor Ende so, ne? Und da habe ich Glück gehabt, dass da keine bleibenden Schäden, weil durch Sauerstoffunterversorgung kannst du da auch mal schnell zum Pflegefall werden und das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Aber es hatte natürlich auch einen herben Rückschlag für mich bedeutet, weil nach dieser Aktion musste ich halt ausscheiden aus der Therapie. Das hat meine Therapeutin so beschlossen, weil es in der Zeit so viele Rückfälle gab, dass einfach um den anderen zu zeigen, so Leute, das geht nicht, die können nicht 3-4 Leute, die Rückfälle haben, wieder aufnehmen, dann ist es da eine Drogenparty. Das ist eine Therapie, wo man clean bleiben muss und dann gehst du halt nach Hause. Wenn du
man sollte clean bleiben. Ja, gut. Das ist Vergangenheit, du stehst jetzt an einem neuen Punkt, dein Substitut umgestellt, bist damit, wenn ich das richtig verstehe, auch ziemlich zufrieden, den Weg, den du eingeschlagen hast.
Es war am Anfang schwierig, von Pola wirklich auf dieses Klare, wer das kennt, also ne, bestimmt Leute, die zuhören und sich damit auskennen und wissen, dass es halt genau das Gegenteil bewirkt, quasi komplette Klarheit. Im Vergleich zu dem Gedämpften war schon eine herbe Umstellung, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und sieht halt auch die Vorteile, weil man in der Lage ist, seine Wohnung in Ordnung zu halten, sich um Haushalt, Einkauf zu kümmern, sein Geld irgendwie beisammen zu halten, was auch nicht immer gelingt, wenn man ein Suchtproblem hat, weil man keinen Bezug zu Geld mehr hat, ne, und den verloren hat. So, das ist ein großes Thema auch oft. Ja. Aber soweit bin ich zufrieden mit dem Substitut. Das ist mit das Beste, was passieren konnte. Ich habe das aus Zufall am Bahnhof im Comeback Center lag eine Auslage, ein Zettel, dass das eine EU-Zulassung bekommen hat, ne, dieses Medikament, für einen Monat. Und ich dachte, wie, nicht mehr jeden Tag hinlaufen, einmal im Monat ein Pieks und dann bist du abgedeckt. Wie geil ist das denn? Das muss ich probieren. Und mein Arzt hat natürlich erstmal wöchentlich die Spritze verteilt, 8-mal über 8 Wochen, um zu gucken, kann man dem überhaupt einen Monat sozusagen allein lassen mit dem Substitut? Hat der Beigebrauch? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Engel bin. Es gibt bestimmt Situationen, es gab Situationen, da habe ich mal gekokst, keine Frage, so in dem Monat. Aber ey, das ist im Vergleich zu dem, was vorher mein Konsumverhalten war, ist das Disneyland. Also
ja, also ich höre daraus, dass du schon ganz zufrieden bist. Nächste Frage würde aber nochmal darauf abzielen, ganz allgemein eigentlich auch, was brauchst du persönlich, vielleicht noch zufriedener zu sein oder was fehlt dir auch und was macht Lebensqualität für dich aus?
Ja, was macht Lebensqualität für mich aus? Also aus der Situation, aus der ich gekommen bin, macht Lebensqualität für mich aus, frei zu sein von der Sucht, die wirklich dein Leben bestimmt, weil der tägliche Run nach, wo kriege ich Kohle her, wo kriege ich Stoff her, ich bin einfach nur darauf angewiesen, meinen Entzug zu stoppen, meine Entzugserscheinung zu dämpfen und renne immer nur, ne, meinem körperlichen Entzugsgefühl hinterher, um das zu deckeln. Ja. Und das ist weggefallen und diese Freiheit davon macht Lebensqualität auf jeden Fall ein riesengroßes Stück weit aus. So. Und dann hat man überhaupt auch erst die Möglichkeit, andere Dinge zu finden, die Lebensqualität ausmachen. Wenn du der Sucht hinterherrennst durchgehend, dann kannst du dich keinem guten Buch widmen oder mal was Anständiges kochen oder sich mit Freunden treffen.
Hast keine Kapazitäten frei. Ne?
Nichts ist da frei. Du bist nur gelenkt von der Sucht. Und das ist mir auch aufgefallen am Anfang so, dass... Aber das muss man wieder neu lernen. Nach einer langen Zeit, die die Sucht dich getrieben hat, ist das schwer, sich umzustellen von diesem Modus, selbstbestimmt wieder zu gucken, worauf habe ich eigentlich Bock und was lenkt mich davon ab, ne? Weil man hat es immer noch irgendwo im Kopf. Das Suchtgedächtnis ist mein ganzes Leben lang, wird das aktiv bleiben und ich versuche das so gut wie möglich mit schönen Sachen, die ich mache, irgendwo nach hinten zu verschieben, dass das nicht im Vordergrund steht. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Okay. Und außerhalb der, des Konsums, der Suchtmittel, gibt es etwas, wofür du brennst, wofür du dich begeistern kannst?
Auf jeden Fall. Ich bin jemand, der tatsächlich sich für alles begeistern kann, weil es ist eigentlich egal so, aber natürlich habe ich meine persönlichen Interessen, aber es gibt...
Darum geht's.
Ja, klar, aber es ist eigentlich sehr breit gefächert. So. Ich interessiere mich für politische Abläufe, für Geschichte, für... irgendwelche Techniken, zum Beispiel Meditation, was mir selber hilft oder halt wirklich zu verfolgen, was geht um mich herum ab, weil in der Zeit, wo die Sucht mich beherrscht hat, wusste ich teilweise nicht irgendwie, was läuft überhaupt politisch, wer ist überhaupt, wann es war, das war alles scheißegal, habe ich gar nicht mitgeschnitten so und jetzt interessiere ich mich schon dafür und ich lese sehr gerne und sehr viel und interessiere mich für Klassiker, ne, so zum Beispiel, weiß nicht, du kannst hier meinen Bücherschrank bewundern, Schuld und Sühne von Dostojewski habe ich zuletzt gelesen jetzt, so ein Scheiß halt oder irgendwie Brecht, ne, ich lese halt ziemlich gerne und beschäftige mich aber auch dann intensiv damit und so weiter, aber ja, ansonsten Musik ist ein sehr, sehr großes Thema, was auch hilft so. Ich mache selber Musik, schreibe selber Texte, Rap-mäßig so, mache selber Mucke so. Das mache ich eher für mich. Ich habe natürlich auch Dinge aufgenommen und so und du siehst, hier steht ein Mikrofon und ich mache das alles selbst und Beats zu basteln, aber halt auch viel Rap zu hören. Es ist halt so ein Stück Identität, was einen ausmacht so. Ja, das ist halt auch wichtig, sich selber wiederzufinden in Musik, in Kunst zum Beispiel. Was du hier siehst, ist von Van Gogh. Manchmal habe ich so Eingebungen, dann knallt es rein und dann melde ich mich bei Flixbus an und fahre nach Amsterdam. Das habe ich immer gemacht und bin ins Van Gogh Museum gegangen und habe mir halt die Originale angeguckt. So, ne? Nicht, um da irgendwie im Coffeeshop zu kiffen oder so, sondern um mir den Kunstscheiß reinzuziehen.
Ja.
Und wurde dann von der Bundespolizei an der Grenze gefickt. Und wo hast du es versteckt? Da kam der Bulle direkt auf mich zu und wollte mich filzen, weil er dachte, du auf jeden Fall, alle anderen egal. Aber da hat er mich hochgenommen.
Ja, das ist
so ein Scheiß passiert, das ist wieder, wo du auch zurückkommen kannst, wie die Gesellschaft einen sieht, obwohl man...
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Glaubst du, dass es in der Gesellschaft Vorurteile gibt gegenüber Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen? Aber so wie du das gerade erzählt hast, ja, das spricht ja schon Bände. Und hast du auch an anderen Stellen solche Erfahrungen gemacht?
Ja, es gibt halt immer, also Leute mit Vorurteilen, die gibt's noch und nöcher. Da kann niemand sich von frei machen, weil wir seit Geburt konditioniert worden sind auf bestimmte gesellschaftliche Normen, genau, und die sind einfach drin, aber gerade sich von denen zu lösen, das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, ey, das, was irgendwie einem eingetrichtert wird und das zu hinterfragen, weil das tun viele einfach nicht. Die laufen einfach mit so und schwimmen mit dem Strom. Aber wenn es um Vorurteile geht, wo Leute auch wirklich, was mir persönlich dann nahegegangen ist, sind zum Beispiel teilweise Aktionen von Strafverfolgungsbehörden, Gerichten, Polizei.
Kommen wir auch gleich noch zu, genau.
Das ist eine Frage noch, aber von anderen Leuten, ich glaube, wenn genug Information vorhanden wäre über die Abläufe von Leuten, die suchtkrank sind, und damit fängt es an, das ist das Hauptproblem, dass es gar nicht als Erkrankung gesehen wird, sondern als Charakterschwäche oder ach, der strengt sich gar nicht an und der hat das doch gewollt und so, und das ist alles Quatsch, weil ja, man steckt fest in dieser Sucht und kommt nicht weiter so, und da dann beschuldigt zu werden, dass man charakterschwach ist oder einfach sich nicht genug bemüht, wenn man heroinsüchtig ist, hat das eine starke körperliche Komponente, und jeder, der das nimmt, 80% der Heroinabhängigen sind psychisch vorerkrankt aufgrund von Situationen im Leben, sage ich mal, dass jemand gestorben ist aus der Familie oder dass sie Missbrauch erlebt haben oder irgendwas, und versuchen das mit Heroin zu deckeln, weil es ist ein Schmerzmedikament, nicht nur für körperliche Schmerzen. Heroin deckt auch psychische Leiden und dämpft sie, und niemand hat das gewollt. Man muss sich immer vor Augen halten, niemand wollte am Bahnhof stehen und dort mit 50 mit Hepatitis und HIV seinen Stoff verkaufen, damit er über die Runden kommt. Das hat niemand gewollt. Und niemand will diesen Weg gehen, aber das ist von außen betrachtet, die Leute sehen einen so, und das ist ganz schwer, denen das klar zu machen oder denen das näher zu bringen, das mal zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich?
Ja.
So. Also es gibt immer den Grundsatz, den ich irgendwie anlege, egal, das würde ich jetzt gar nicht nur auf Drogen beziehen, sondern egal, welchen Menschen du siehst, ob das jetzt jemand ist, der, was weiß ich, also es ist völlig egal, ein Flüchtling, ein Drogenabhängiger, egal wer oder den, wo man halt Vorurteile hat, dann musst du dich fragen, bist du jeden Schritt in seinen Schuhen gegangen oder nicht? Und bist du nicht? Und du weißt nicht, was passiert ist. Von daher halt dich zurück mit dem, wie du urteilst. Ganz ja. Gefährliches Ding, so. Also.
Ja, okay. Hast du denn im Laufe deines Lebens schon mal Erfahrungen mit unserem Justizsystem gemacht? Bist du vielleicht mal angeklagt worden oder verhaftet oder hast du im Gefängnis gesessen?
Im Gefängnis war ich nicht. Ich kann mich leider zu laufenden Verfahren momentan nicht äußern. Das ist verständlich. Zu denen,
schon klar.
Zu denen ich mich äußern kann, das waren halt dann völlig... in völliger Idiotie irgendwelche Diebstähle von irgendeine Lederjacke, die 400 Euro kostet, versucht die zu klauen und so. Ja, und da wurde ich auch angeklagt deswegen, und dann die Staatsanwaltschaft zieht das Ding dann auf von wegen, ich hätte, also in der Urteilsbegründung beziehungsweise in der Anklageschrift stand dann, um sich eine fortlaufende Einnahmequelle zu sichern, das wird halt so aufgebauscht, bis ich aussehe wie Pablo Escobar, obwohl ich nur der Süchtige war, der für den nächsten Druck eine Jacke klar machen wollte, weil er wusste, da stehen zwei Jungs, die wollen die haben, und ich kriege die Hälfte vom Preis. So.
Okay.
Und so eine Dinger sind halt gelaufen, und ja, ansonsten habe ich es immer eigentlich geschafft, mich gut zurückzuhalten, um nicht in dieses System reinzukommen. Da sind auch wirklich wenig Dinge passiert. Ich habe sogar noch meinen Führerschein, also weil ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ich fahre nicht, wenn ich drauf bin, und weil ich mich selber gegen die Leitplanke baller und sterbe, ist das meine Sache, aber ich gefährde auch immer andere, und sobald ich andere gefährde, bin ich raus, das mache ich nicht, weil mein Leben ist mein Leben, damit kann ich machen, was ich will, aber ich gefährde nicht andere Leute, das ist irgendwie, gehört nicht zu meinen Prinzipien, das würde ich nicht machen, deswegen habe ich den Führerschein noch, aber wie die Justiz und die Polizei auch mit Drogenabhängigen umgeht, ist, es gibt Leute, die da Verständnis zeigen, und auch die Richterin, die dann gesagt hat, ja, du trittst hier ganz vernünftig auf und sprichst ganz normal und wieso hast du das denn gemacht und so. Und da gibt es auch Leute, die sind korrekt, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwo hört es dann halt auch auf, und es gibt dann auch Polizisten, die wirklich einfach Arschlöcher sind, sorry.
Was meinst du, was müsste sich auf politischer Ebene ändern, damit es Menschen, die Drogen konsumieren, in unserer Gesellschaft, in diesem System, in dem wir leben, besser geht?
Alle Drogen legalisieren. Ich bin natürlich noch einen Schritt weiter mit Legalisierung, weil ich finde, jeder hat das Recht zu machen mit seinem Körper, was er möchte, solange er nicht andere gefährdet, zum Beispiel wie Beschaffungskriminalität etc., um an Drogen zu kommen. Das ist natürlich ein fader Beigeschmack bei Drogen, dass das vorkommt. Deswegen gibt es ja die groß angelegten Substitutionsstellen für Opiate. Aber ich bin der Meinung, dass das, was ich meinem Körper zuführe, dass ich da selber drüber entscheiden darf und dass kein Staat oder keine Gerichtsbarkeit oder keine Legislative das Recht hat, mir vorzuenthalten, was ich nehmen möchte. So, weil wenn das so wäre, könnte man mit Altersbeschränkungen in kontrollierten Ausgabestellen die Qualität sichern und das würde den Schwarzmarkt in dem Sinne, der auch extrem viele kriminelle fadenscheinige Leute auch anzieht und mit sich bringt, würde es halt im Keim ersticken und wir wären in 2 Jahren wären wir schuldenfrei, wenn wir Steuern auf die Drogen setzen. So, das ist natürlich eine sehr aggressive Legalisierungspolitik, aber ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, weil wenn man sich anguckt, was in den USA der War on Drugs, wie das abgelaufen ist, wie viele Leute ihr Leben gelassen haben für den Kampf dagegen, statt den Leuten zu helfen an dem Punkt, wo es problematisch wird. So, das geht einfach nicht so. Das muss anders laufen, weil es funktioniert seit 20 Jahren so nicht mit der regressiven Politik, es zu verbieten. Die Leute nehmen Drogen, ob es verboten ist, das bleibt gleich. Ja. Es gibt eine Studie in Holland, wie der Cannabiskonsum sich entwickelt hat. Der ist genau gleich. In Frankreich ist er sogar höher als in Holland, ne, mit der Legalisierung. Da kiffen nicht mehr Leute als in den anderen Staaten, obwohl es dort entkriminalisiert und sogar in Coffeeshops angeboten wird. Es gibt keinen Anstieg, so, weil die Leute nehmen Drogen, das bleiben Drogenkonsumenten. So. Es kommen nicht mehr dazu.
Egal, ob legal oder illegal.
Ja. Egal, illegal, legal. Ne, das ist alles Schein, so.
Okay. Ich
weiß nicht, das bringt halt nichts.
Ja, das führt uns dann an dieser Stelle auch schon zur letzten Frage. Hast du Wünsche oder auch Träume, groß gesprochen, für deine Zukunft,
safe,
was vor dir liegt?
Auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist das Allerwichtigste, dass du Träume und Perspektiven noch hast, weil in der Situation, in der sich viele Süchtige befinden und in der ich mich auch befunden habe, lange Zeit hast du halt keine Perspektive. Du denkst von der Hand in den Mund und ne, von jetzt bis zum nächsten Schuss und nicht weiter und von 12 bis Mittag und wo kriege ich jetzt einen Taler her, um noch einen Taler zu schnurren, um mir ein Päckchen zu holen. Das ist das, so weit denkst du. Und vielleicht denkst du noch, wo du abends pennen kannst. Und ne, dann ist es auch schon ein Ende. Aber ich denke halt schon weiter, dass meine Therapie steht an, das Abdosieren von den Tabletten und dann wirklich die komplette Freiheit zu haben, von allen Substitutionsmitteln frei zu sein und auch also ich würde super gerne wieder reisen und so mein Traum sieht, wenn du dich hier umguckst, ein kleiner VW-Bus und ab und einfach mal die Welt anschauen, das ist so ein Traum.